Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu einer neuen Folge der Programmierbar. Wir sind heute hier am Start mit dem lieben Jojo.
Hi, hi.
Morgen. Dem Fabi, der noch ein bisschen Hello. Angeschlagen ist, aber sich trotzdem aus dem Bett gerafft hat, um heute mit uns die Aufnahme zu machen. Ich bin Dennis und wir haben mal seit langem wieder die Situation, dass wir ein technisches Thema unter uns sozusagen besprechen, ohne externen Gast. Nichtsdestotrotz mit einem Experten oder wahrscheinlich zwei Experten, weil Jojo immer gut vorbereitet in die Folgen kommt. Und wir reden über Nakama.
Nakama.
Wir haben es schon, glaube ich, häufiger mal angesprochen, dass wir darüber reden möchten. Fabi, wir hatten es auch in der News-Folge schon mal. Ein Satz, was ist Nakama?
Nakama ist ein Realtime-Game-Server, der einen Haufen von Features Huckepack mit sich bringt, die man benötigt, wenn man Spiele entwickeln will, in erster Linie, aber auch einige Features mitbringt, die man auch für Apps grundsätzlich nutzen kann.
Ja, super spannendes Thema. Also es ist so, dass ich irgendwie in den letzten Jahren schon eigentlich immer auf der Suche war nach irgendwie einem Game-Server und wie gesagt, in der Vergangenheit ja oftmals eigentlich gar nicht diese Game-Server-Architekturen eigentlich gebaut haben. Also es war eigentlich immer so eher so eine traditionelle REST-Architektur. Wir uns aber oft gewünscht haben, genau diese Features, glaube ich, von denen da kam einfach sehr viele mitbringt, eigentlich nutzen zu können. Ich aber in der Vergangenheit wirklich lange gesucht habe und nie so was wirklich Passendes gefunden habe für unsere Größe. Also was jetzt vielleicht nicht wirklich so AAA-Titel unterstützt. Und,
du redest aber gerade schon von der Arbeitsumgebung, oder? Weil wenn du so anfängst, ich war schon immer auf der Suche, ja. Machst so viel nebenbei. Ich dachte, neben deinem Verein, den du unterstützt, ist auch noch irgendwie, dass du eine Gaming-Company parallel machst.
Ja, nein, für unsere Spiele allgemein. Ja. Und ja, genau. Aber deswegen.
Ich glaube, das war ja auch so ein bisschen Ansatz von, also Nakama ist entwickelt von Heroic Labs. Das war, glaube ich, früher auch ein Team, die selbst Spiele entwickelt haben und halt auch so ein bisschen gemerkt haben, das Feature-Set, was man für viele Spiele bauen muss, ist irgendwie, also ich glaube, sie haben es so ein bisschen verglichen mit Unity, wo ja früher irgendwie viele große Game-Studios ihre eigenen Game-Engines irgendwie entwickelt haben und es auch so ein bisschen zum guten Ton gehört hat, da irgendwie, das hat auch so zum Intellectual Property der Firma gehört, dass du deine eigene Engine entwickelt hast und irgendwie dann als Unity kam, hat man halt so gesagt, hey, warum entwickelt man überhaupt noch eine eigene Engine, super fehleranfällig? Und das macht doch eigentlich Sinn, wenn es da eine, oder nicht eine, aber wenn es einfach mal Engines nutzt, die generell für mehrere Spiele entwickelt werden, nicht jedes Spiel seine eigene Engine entwickelt. Und den Ansatz, sagen sie, bringen sie ein bisschen ins Backend, wo sie sagen, naja, es gibt so viele Features, die eigentlich Spiele gemein haben. Und warum sollte dafür nicht ein Framework gebaut werden, was erweiterbar ist und was man einfach nutzen kann und nicht die Grundfeatures, die viele Games brauchen, jedes Mal wieder neu entwickeln muss. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Ansatz da hinten dran. Also deswegen, genau, also ich glaube, aktuell ist auch so, also viele der Features, die Nakama mit sich bringt, haben wir mindestens 1 bis x Mal auch schon selbst gebaut. So.
Ja. Das heißt, wir haben das aktuell in einem unserer Projekte im Backend?
Genau, wir haben das in einem unserer Projekte als Backend. Ich weiß gar nicht, was wir alles drüber erzählen dürfen, aber wir entwickeln für eine große Social-Media-Plattform ein Spiel. Und da ist es so, dass diese Social-Media-Plattform Nakama eigentlich mitgebracht hat als Vorschlag, weil es viele Spiele auf der Plattform gibt und sie das selbst hosten. Vielleicht generell, Nakama ist Open Source und kann genutzt werden und man kann seinen eigenen Fork davon machen und auch seine eigene Version davon bauen, falls man nicht ganz zufrieden ist mit dem, wie Heroic Labs das gebaut hat, was aber, glaube ich, selten gemacht wird. Aber diese Social-Media-Plattform hat das eben gemacht und hat einen Fork von Nakama gemacht und bietet allen Spieleherstellern an, zu sagen, hier, wir hosten Nakama für euch, wir glauben, das macht Sinn für Spiele im Allgemeinen und Spiele auf unserer Plattform. Und in dem Zuge haben wir es einfach mal ausprobiert, wo wir gesagt haben, okay, da haben wir irgendwie jemanden, der sich ums Hosting kümmert. Wir können das mal isoliert testen und haben die Chance einfach mal genutzt und gesagt, okay, dann können wir vielleicht mit dieser neuen App jetzt einfach mal Nakama ausprobieren und schauen, ist es vielleicht ein Modell, was in unseren anderen Spielen auch funktioniert.
Und da wir, kann ich nur kurz einwerfen, da schon im Soft-Launch sind, gilt das NDA darüber nicht mehr. Du darfst also durchaus die Plattform benennen, dass es sich dabei um Snapchat handelt, die das einsetzt.
Und war es dann so, dass eben Snapchat eigentlich diese Plattform gewählt hat, weil andere Spielhersteller die irgendwie schon genutzt haben? Oder war es so, dass die letztendlich dieses Fundament eigentlich bereitgestellt haben, gesagt, das ist eine sinnvolle Technologie und wenn ihr jetzt für unsere Plattform irgendwie entwickelt, dann ist es doch sinnvoll, dass ihr diese Technologie als Grundlage nehmt?
also ich weiß es nicht hundertprozentig, aber so wie es wirkt, da jedes Spiel auf der Plattform Nakama nutzt, ist es, glaube ich, schon etwas, was Snapchat von vornherein als Angebot für die Spiele, die dort drauf entwickelt werden. Die haben ja auch eigene Spiele entwickelt. Also es kann auch gut sein, dass es direkt, sie es sozusagen sich überlegt haben, wie soll die Infrastruktur für unsere Spiele sein und das direkt als Hosting an. Ich weiß aber auch nicht, wie die Anfangszüge waren. Wir sind zwar jetzt auch in einer relativ early stage, was Snapchat angeht, aber ich glaube, ich weiß nicht genau, wie die Plattform aussah, als wirklich die allerersten extern entwickelten Spiele auf die Plattform kamen. Aber ich glaube schon, dass es etwas ist, was von Snapchat ausging und nicht von anderen Spielestudios.
Und dieser Open-Source-Ansatz, wie du eben erwähnt hast, also es ist so, dass eigentlich der gesamte Quellcode einsehbar ist. Und dann wird das von entweder Heroic Labs irgendwie gehostet oder wie es jetzt bei Snapchat ist, dass Snapchat das hosten kann. Also welche Möglichkeiten zum Hosting hast du? Du kannst aber auch sagen, hey, du nimmst jetzt irgendwie den Source-Code und hostest das selber. Also was gibt es da vielleicht für Lizenzmodelle oder...
Genau. Ist relativ klar getrennt eigentlich. Also Nakama, der ganze Source Code, ist Open Source. Allerdings ist die Grenze ganz klar bei einer Cluster-Variante davon. Also der Bereich, der Open Source ist, den du auch überall hosten kannst. Also die bestellen, also so wie ich lokal entwickle, ist ganz einfach mit Docker. Nakama besteht aus dem Game Server selbst, der in Go geschrieben ist, und einer Datenbank, wo sie bis vor kurzem immer fest CockroachDB hatten. Sie haben es jetzt seit der 3.0 geöffnet, was wir auch in den News schon mal besprochen haben, dass man anstatt CockroachDB auch generell eine SQL-Datenbank nutzen kann. Und genau, da haben sie, glaube ich, dass man grundsätzlich die Datenbank auch noch austauschen kann. Habe ich jetzt selbst noch nicht genutzt. Ich habe es jetzt nur mit CockroachDB genutzt. Und das Ganze gibt es auch als Docker-Setup, Docker-Compose-Setup, um lokal zu entwickeln. Und die Docker-Container kann man auch überall hosten, wo man möchte. Also man kann es auch als Nicht-Docker hosten, aber ich habe es jetzt mit Docker gemacht und habe zum Beispiel auf der Google Cloud einfach eine Instanz für uns zum Entwickeln hochgezogen. War eigentlich relativ straightforward. Aber der Punkt ist eben ganz genau dann, wenn man das in einem Cluster machen will. Das heißt, sie sagen so ungefähr, eine Single-Node-Instanz ist so nach ihren Benchmarks für 30.000 bis 50.000 Daily Active User.
Daily Active User, aber nicht gleichzeitig User. Also
sie gehen auf DAO und auf MAU-Zahlen. Diese parallele Sessions habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, was die Anzahl für parallele Sessions gibt. Wir haben relativ ausgiebiges Benchmarking gemacht, aber kommt immer auch so ein bisschen darauf an, wie kompliziert ist dein, da kommen wir gleich auf den Bereich, man kann ja Nakama dann auch mit eigener Logik erweitern, hängt auch so ein bisschen davon ab, wie komplex die Game-Logik ist, die man dort dann implementiert, denke ich mal. Und sozusagen, das ist so ein bisschen die Grenzen, die sie sagen, Pi mal Daumen, ich glaube, das ist so eine Vorstellung, wo man ganz gut mitarbeiten kann, 30.000 bis 50.000 Daily Active User, wahrscheinlich eher gleich verteilt als im Peak. Und sobald man das geclustert machen möchte, dann muss man das Ganze, muss man auf Nakama Enterprise gehen. Und Nakama Enterprise ist dann entweder wie folgt, man sagt, man hostet das Ganze auf Heroic Labs, also Heroic Labs hat ein eigenes Hosting-Angebot, die haben eine eigene Cloud, im Hintergrund, sie haben keine eigene Serverinfrastruktur, ich glaube im Hintergrund läuft das dann auf Google Cloud, aber sie kümmern sich um das ganze Hosting, ab da ist es dann geclustert und man kann auch, und ich glaube, das hat dann in dem Fall Snapchat gemacht, Snapchat nutzt Nakama Enterprise, hat einen eigenen Fork davon und sie kriegen dann sozusagen Zugriff auf den Code, der notwendig ist für das Clustering und hosten das dann komplett selbst, also sie sagen auch, du kannst on-premise bei dir selbst hosten, aber trotzdem musst du einen Nakama Enterprise-Vertrag irgendwie abschließen und damit erklärt sich auch schon, wie sich Heroic Labs finanziert, eben durch Nakama Enterprise. Also das Open Source ist wirklich komplett frei, kann man selbst hosten, keinerlei Kosten. Und sobald man aber das Ganze geclustert fahren möchte, ab dann kostet es und ab dann muss man auf Heroic Labs gehen oder sich eben eine Lizenz erkaufen, um es selbst hosten zu können.
Und ist es da sozusagen ein fester Betrag, den man dann für diese Lizenz zahlt oder ist es so ein bisschen auch nochmal nach Nutzung, Größe des Projektes, Anzahl der Projekte dann irgendwie, also du kannst wahrscheinlich dann wirklich eine Lizenz nur für ein Game, für eine Installation, für eine Cloud dann nutzen?
Ja, man zahlt am Ende nach Instanzgrößen.
Ah, okay.
Und ich weiß aber jetzt gar nicht, ob man, das ist eine gute Frage, ob man darauf mehrere verschiedene Deployments fahren kann. Also es geht jetzt nicht irgendwie nach Nutzung oder so, sondern man sagt einfach wirklich, keine Ahnung, die Größe, was du einfach auswählen kannst, ist eine Instanz mit 8 CPUs. Sie sagen jetzt hier Large Database. Also geben dir gar nicht genau einen Einblick, was jetzt für eine Datenbankgröße hinten dran steht. Sie sagen auch, das kannst du auch noch größer skalieren, wenn du es brauchst. Ich weiß aber jetzt gerade gar nicht, ob du auf diesem, wenn du dir sozusagen so eine Instanz holst, ob du dann zwei parallele parallele Games damit betreuen kannst, weil du zwei verschiedene Deployments aktiv laufen lassen kannst. Das weiß ich nicht. Ich würde tippen, nein. Also ich würde tippen, mehrere Games bedeutet mehrere Instanzen. Aber dazu kommt natürlich auch, wir haben jetzt noch nicht die Erfahrung, wie es ist, wirklich auf Heroic Labs zu hosten. Unsere Erfahrung ist im Endeffekt damit, dass Snapchat das Ganze für uns hostet. Also wir haben es jetzt bisher selbst gehostet in der Google Cloud, da eben aber nicht geclustert, weil Snapchat gehostet mit Heroic Labs, haben wir jetzt selbst noch keine Erfahrung gemacht. Wir haben nur jetzt einen relativ engen Kontakt zu Heroic Labs, um mal so ein bisschen auch abzuhorchen, wie das Hosting dann bei ihnen funktionieren würde potenziell, wie so das Pricing-Modell ist, aber selbst noch keine Erfahrung jetzt damit gemacht. Von daher kann ich die jetzt schwierig beantworten.
Ich glaube, du hattest an anderen Stelle schon mal erwähnt, dass man auf jeden Fall einen sehr guten Support irgendwie von Heroic bekommt, wenn man irgendwie Fragen hat, also dass sie sehr unterstützen dabei, irgendwie dein Spiel zu entwickeln.
Genau, also jetzt sind wir ja da, dass wir wirklich einen eigenen Slack-Channel mit Heroic Labs haben, dadurch, dass wir eben über Snapchat den Kontakt haben. Aber vorher, als ich angefangen habe, damit zu entwickeln, habe ich wirklich einfach die Kanäle genutzt, die jeder Open-Source-User nutzt. Und das sind in dem Fall bei Heroic Labs der Gitter-Channel, also das Pendant zu Slack, und ihr Forum. Und ich muss wirklich sagen, das fand ich wirklich extrem beeindruckend, wie gut der Support da war. Also man kann immer in diesem Gitter-Channel fragen. Ich habe da innerhalb von einer Stunde immer eine super Antwort bekommen und das Forum ist auch extrem gut. Da kann man wirklich sagen, okay, da schreiben auch viele einfach rein, guck mal, ich habe vor, folgendes Spiel zu entwickeln. Das sind meine Use Cases, mit welchen Funktionen von Nakama, wie würdet ihr es umsetzen? Und selbst so Fragen werden super ausgiebig und relativ zeitnah. Also ich meine, sowas dauert dann vielleicht einmal 1-2 Tage, aber super ausgiebig. Und also ich habe auch Spielmodi mit ihnen diskutiert, wie ich es jetzt gerade umgesetzt habe, wie würden sie es umsetzen und so. Und das war wirklich, das fand ich echt beeindruckend, damit zu entwickeln. So mit dem Support war echt cool. Also die Dokumentation war nämlich an manchen Stellen manchmal ein bisschen unverständlicher, obwohl ich jetzt auch schon, dass ich angefangen habe, war vor einem Dreivierteljahr damit zu entwickeln. Man merkt, dass da noch viel auch im Aufbau ist, aber Dokumentation im Zusammenhang mit der Community oder beziehungsweise Heroic Labs, die da hinten dran stehen mit ihrem Support, war wirklich cool zu entwickeln, weil man relativ schnell weiterkam und super viel Input einfach bekommen hat.
Dann lass noch mal ein bisschen, weil ich der wenig Ahnung davon habe und ich habe noch nie nach einem Game-Server gesucht, im Gegensatz zu Jojo. Wenn ich jetzt Game-Server höre, würde ich erstmal sagen, okay, ich will irgendwie ein Multiplayer-Ding, wo live da irgendwelche Menschen, also ne, ich habe irgendwas live, entweder ein Shooter oder irgendwie sowas. Das ist so meine klassische Vorstellung von irgendwie Game-Server, wenn ich das höre und weiß aber, dass wir keine solche Multiplayer-Spiele haben, wo man in Real-Time sich irgendwie abschießt. Was sind denn noch so die Standard-Use-Cases, wofür man irgendwie in der Kamera dann einsetzen kann? Also was ist die Funktionalität, die da mitkommt? Weil ihr gesagt habt, eigentlich ist das irgendwie für fast jedes Game irgendwie interessant oder relevant.
Ja, wir können ja mal kurz High-Level ganz grob die Features anschneiden, was es da so gibt. Also ich glaube, den Haupt-Use-Case, den du gerade schon gesagt hast, ist wirklich einfach ich habe Real-Time-Game-Logik. Das heißt, ich möchte irgendein Spiel entwickeln, wo ich ja Real-Time einfach sehe, was macht mein Gegenüber. Das kann natürlich jetzt ein Shooter sein. Das kann natürlich auch, wenn ich an unseren letzten Game-Jam mich zurückerinnere, da wurde, glaube ich, irgendwelche Gummibärchen, die Volleyball gegeneinander spielen.
Lobby-Volley.
Lobby-Volley, genau, haben wir nochmal nachentwickelt. Da wurde, glaube ich, viel Zeit auch reingesteckt in die Lifetime-Kommunikation, die Realtime-Kommunikation. Ich glaube, mit einer Kamera wäre das Ganze ein bisschen schneller gegangen. Also alles, was irgendwie Realtime ist, ist auf jeden Fall so ein bisschen Haupt-Use-Case, also oftmals auch die Komplexität. Aber es bringt viele Convenience-Features mit. Also grundsätzlich haben sie sich halt viel Gedanken auch darum gemacht, sie bringen ganzes Management rund um User mit. Also sie kümmern sich um dein komplettes User-Management. Wie gesagt, die Datenbank unten drunter ist CockroachDB oder eben eine SQL-Datenbank. Und sie bringen beim User-Anlegen verschiedenste Supports schon mit für IDPs, also Identity Provider, zum Beispiel Facebook, Google, Steam. Aber sie geben auch die Möglichkeit, dass du deinen eigenen Identity Provider hast. Wenn wir haben zum Beispiel bei WordPress ja eine eigene Authentifizierung und auch die kann man zusammen mit Nakama nutzen. Das heißt, alles, was um User-Anlegen, User-Management geht, bringen sie dir mit. Dann aber auch sowas wie, was glaube ich interessant ist, weil ich ja meinte, man kann es auch für andere Apps nutzen. Zum Beispiel, sie geben dir eine Real-Time-Chat-Funktion mit, also dass du One-on-One-Chats haben kannst, Gruppen-Chats, offene Chats, was eher sowas ist dann wie irgendwie ein Forum oder so ein Slack-Channel, wo Leute joinen können. Sie bringen dir sowas wie Status-Updates mit, also ist jemand gerade online in deiner App, in deinem Spiel, wie ist gerade die Status-Nachricht, also sowas wie, keine Ahnung, bei WhatsApp habe ich immer im Fitnessstudio stehen, sowas könnte man direkt austauschen. Man kann Usern folgen oder entfolgen, wenn man irgendwie diese Status-Updates bekommen will, aber auch zum Beispiel sowas wie In-Game/In-App-Notifications. Also man kann über Nakama Notifications an einen User schicken, wo man natürlich noch seine eigene UI drüber bauen muss, aber auch sowas wie, wenn du ja, sag ich mal, persistente Notifications, dass wenn der User erst später wieder online kommt und Notifications nicht mitbekommen hat, dass sie nachträglich nochmal geschickt werden und sowas wie Freunde-Management oder ähnliches. Also da merkt man, es gibt schon einige Funktionen rund um, also alles, was so ein Spiel eigentlich oder auch in Richtung Realtime-Chat oder Status oder Notifications auch was eine App gebrauchen könnte. Also ich denke, es ist nicht nur auf Spiele bezogen.
Das klingt schon so auf jeden Fall vom Feature-Set, dass es nicht nur letztendlich auf diese Massive Multiplayer Online-Games eigentlich bezogen ist, sondern dass man auch genauso gut, sagen wir mal, eine Social-App, die halt, sagen wir mal, solche Echtzeit-Komponenten oder auch nur einzelne Komponenten letztendlich davon benötigt, eigentlich ganz gut damit umsetzen könnte. Aber ich glaube, genau, so die grundlegende Frage, weißt du, die Dennis auch so ein bisschen angeschnitten hat, irgendwie, weißt du, das sind ja diese Spielmodi und du bist ja eben schon drauf eingegangen, dass es ja diesen Multiplayer-Part gibt von dem Server. Also was passiert eigentlich bei so einem Game-Server? Da gibt es ja auch irgendwie zwei verschiedene Systeme oder zwei Systeme, Methoden, wie das irgendwie passieren kann. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen näher bringen, weil das ist immer so ein Punkt, der für mich immer so eine große Fragestellung ist. Was macht eigentlich ein Game-Server so mit?
Genau, also im Endeffekt bringt der Game-Server grundsätzlich, wenn wir jetzt wirklich auf dieses Feature gehen, sie nennen es Multiplayer als Feature einfach und es gibt zwei verschiedene Modi, Client-Authoritative und Server-Authoritative Multiplayer. Der Unterschied ist so ein bisschen, wer hat die Hoheit über die Spiellogik? Und der Name sagt schon, einmal liegt die Hoheit im Client, also entscheidet der, was passiert, oder entscheidet der Server, was passiert und ist so ein bisschen der Orchestrator des Spiels. Und das ist eigentlich nur abhängig vom Use Case des Spiels. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel das Beispiel nochmal nehmen, Blobby Volley, würde ich wahrscheinlich sagen, das ist, ohne dass ich jetzt die Use Cases komplett im Detail kenne, aber ist wahrscheinlich ein Client Authoritative Multiplayer, weil da geht es ja eigentlich nur darum, dass wir möglichst schnell im Endeffekt den Status von zwei verschiedenen Clients hin und her schicken wollen. Also wahrscheinlich irgendwie, wo ist meine Position? Bin ich gesprungen? Habe ich den Ball irgendwie getroffen? Und kann sozusagen der Client einfach entscheiden. Also Client Authoritative ist im Endeffekt so, der Server wird nur genutzt, um die Informationen des Spiels vom einen auf dem anderen Client zu synchronisieren. Und im Client wird dann entschieden, was passiert mit diesen Informationen. Wenn der Client dann die Hoheit haben darf, zu entscheiden, was das für einen Einfluss im Spiel hat, dann braucht man überhaupt gar keinen Code, also keinen game-spezifischen Code auf dem Server. Ich weiß gerade gar nicht bei Blobby Volley, ob ich es wirklich Client-Authoritative umsetzen würde. Man könnte, also zu Client-Authoritative könnte man sagen, okay, man will eigentlich nur synken, wo befindet sich gerade das Gummibärchen, hüpft es gerade, hat es den Ball getroffen und jeder errechnet dann für sich im Client, hat der Gummibär den Ball getroffen und gibt es einen Punkt für den einen oder den anderen. Problematik besteht natürlich darin, wenn jeder Client das Ganze selbst entscheidet, vielleicht sind die mal nicht in Sync und irgendwie fehlt man Informationen oder ähnliches. Also man muss sich bei der Spiellogik eigentlich überlegen, reicht es, wenn die Clients sich die Informationen hin und her schicken und kann ich innerhalb der Clients, wenn jeder selbst sich sozusagen sein Spielstate errechnet, das Spiel schon damit bauen. Ist vielleicht einfacher irgendwie bei irgendwelchen Turn-Based-Games, keine Ahnung, wenn ich jetzt Poker Realtime machen würde oder so. Genau, die Grundaussage für Client Authoritative ist, wenn der Client komplett selbst entscheiden kann und selbst den Spielstand sich errechnen kann, dann reicht Client Authoritative vollkommen, dann ist der Server, bringt Nakama schon die ganze Logik dafür mit. Also Nakama bringt dann die Logik mit, dass man sagen kann, okay, ich möchte vielleicht kurz, Nakama besteht aus einem Server und aus einer Client-Bibliothek. Also für die verschiedenen Sprachen gibt es eine Client-Bibliothek. In unserem Fall ist es jetzt eine JavaScript-Bibliothek und die bringt schon die Möglichkeiten mit, dass ich mit Nakama kommunizieren kann, dass die Kommunikation mit dem Server aufgebaut wird. Und es gibt eben Funktionen, die ein Client schon direkt aufrufen kann. Zum Beispiel sowas wie, ich möchte gerne folgende Match joinen. Und dann joint man diesen Match. Wenn noch jemand da rein joint, dann sind sie in einer Session. Und dann kann einfach über diese Library im Endeffekt Nachrichten an alle in diesem Match geschickt werden, wo einfach gesagt wird, hey, ich bewege mich jetzt hier, Nakama, synkt es mal bitte auf alle Clients. Also was die Nachricht beinhaltet, kann das Spiel komplett selbst entscheiden. Nakama kümmert sich um diese Synchronisation der Nachricht.
Also eigentlich ist sozusagen Nakama in dem Fall eigentlich nur der Vermittler, der die Daten halt in einem Broadcast an alle Teilnehmer dieser Gruppe, dieses Matches dann irgendwie weiterleitet. Aber wie da die Nachrichten interpretiert werden, das ist eigentlich dann natürlich von der Spielerlogik dann abhängig.
Genau, damit hat Nakama absolut gar nichts zu tun. So, die kümmern sich eher um sowas wie, dass Leute joinen können, dass Nachrichten synchronisiert werden, was passiert, wenn ein Spieler das Match verlässt, wenn alle Spieler das Match verlassen haben, das Spiel zu beenden. Aber im Client Authoritative ist das relativ bare bones, dass es sich wirklich, die Spiellogik liegt dann komplett im Client und hat mit Nakama eigentlich nichts zu tun. Jetzt kommen wir zu dem Punkt Server Authoritative. Und zwar dann, wenn der Server irgendwie entscheiden muss. Und zwar gibt es verschiedene Lifetime-Hooks in Nakama, wenn ich so ein Server Authoritative Game habe. Das sind, glaube ich, 6 oder 7 Stück an der Zahl. so ein beispielhaft ist zum Beispiel, es gibt das Match Init, also wenn jemand ein Spiel erzeugt, wird dieser Lifetime-Hook aufgerufen, gesagt, hier, da will jemand ein Match erzeugen, mach irgendwas, hier hast du Zeit, um irgendwas bei der Initialisierung zu machen. Beispiel, wir können mal Snapchat einfach vielleicht durchgehen, unsere App, wir entwickeln da Wordblitz für. Das heißt, in unserer Init-Funktion gehen wir an unser Backend und generieren ein Board für die Spieler. Das heißt, Nakama geht dann an unser Backend und sagt, hier ist ein neuer Spieler, der würde gerne ein Board spielen, generieren mir doch mal bitte eins und dieses Board speichere ich dann ans Spiel. Und das ist zum Beispiel so das Erste, naja, irgendwo muss ja dieses Board generiert werden, wir machen das Ganze auf der Serverseite, deswegen ist es ein Server-Authoritative-Game. Bei der Initialisierung wird ein Board erzeugt, es wird am Spiel gespeichert und dann können Leute diesem Spiel hinzukommen. Und der Haupt Lifetime-Hook ist eigentlich der wirkliche Match-Loop. Und zwar ist es so, man kann, wenn man das Spiel erzeugt, sagen, wie häufig soll denn der Match-Loop ausgeführt werden. Das ist im Endeffekt so einen Tick, der jede Sekunde oder 10-mal in der Sekunde ausgeführt wird und dein Match-Loop aufruft. Das hängt ein bisschen davon ab, wie real-time dein Game sein muss. Und in diesem Match-Loop kannst du dann Informationen verarbeiten. Also wenn dann in dem Match-Loop kommen zum Beispiel alle Nachrichten an. Wenn der Client eine Nachricht schickt, zum Beispiel bei Wordblitz, der auf der Client-Seite, also Match-Init wurde ausgeführt, dann wurde das Board an all die Clients geschickt, die zeigen das Board an und jetzt geht der Match-Loop los. Das Match startet und die Nutzer spielen das Board und jedes Mal bei uns aktuell so, wenn ein Board gefunden wird, wird das als Nachricht an Nakama geschickt. Und in diesem Haupt-Match-Loop, der jetzt bei uns, glaube ich, 10-mal die Sekunde aufgerufen wird, kommen sozusagen diese ganzen Nachrichten an. Das heißt, wenn ich da reingehe und in dem letzten Zehntel Sekunde haben sowohl Dennis als auch Jojo ein Board gefunden, hat jeder eine Nachricht an Nakama geschickt, die kann ich auf der Serverseite auswerten und kann schauen, okay, mir wurden diese beiden Boards geschickt, sind das wirklich richtige Boards? Der Client sagt zwar, das sind gefundene Wörter, aber der Server überprüft es nochmal, guckt, sind die wirklich in diesem Board vorhanden und speichert die dann auch an dem Game. Das heißt, auf dem Server gibt es immer ein Match-Objekt, an dem man Sachen speichern kann, das sozusagen über die gesamte Lifetime des Matches behalten wird. Und daran ist gespeichert, in unserem Fall, okay, die beiden User sind im Game, folgendes Board spielen sie und Dennis und Jojo haben jetzt jeweils schon ein Board gefunden. Genau, und dieser Loop wird einfach, man kann am Anfang entscheiden, wie häufig der aufgerufen wird. Und in diesem Loop können Nachrichten verarbeitet werden, die reinkommen, aber es können auch Nachrichten an alle Clients, die in dem Game sind, immer zurückgeschickt werden. Also man kann auch immer eine Nachricht an den Client schicken. Genau, und das ist eigentlich schon erstmal das Grundprinzip. Und man kriegt auch mit, wenn das Spiel dann vorbei ist. Unsere Logik da drin ist noch ein bisschen komplexer. Also wir zeigen auch dem Client verschiedene Screens an, die synchronisiert sind. Also in diesem Matchloop wird dann sozusagen entschieden nach einer gewissen Zeit. Man merkt, man kann auch wissen, wie lange das Spiel schon geht. Wir sagen so, der Core-Game-Screen wird 80 Sekunden angezeigt. Nach 80 Sekunden schicke ich eine Nachricht an den Client und sage, zeig jetzt bitte den nächsten Screen an und dann wieder den nächsten Screen. Und irgendwann, wenn dann der Server Authoritative sagt, okay, jetzt haben wir alle Screens angezeigt. Beim nächsten Mal, wenn es in diesen Loop geht, wissen wir, okay, es gibt keinen Screen mehr, der angezeigt werden soll. Jetzt beende bitte das Spiel. Und dann wird an alle Clients eine Nachricht geschickt, beende das Spiel und dann ist eine Runde vorbei. Aber das ist eigentlich der grundsätzliche Unterschied. Und diese Logik kann eben innerhalb von Nakama entwickelt werden. Die kann man selbst entwickeln, wie diese Logik funktionieren soll. Es gibt diese Lifetime-Hooks, die sozusagen Initialisierung, immer wenn ein User joint, gibt es einen Lifetime-Hook, dann gibt es diesen Loop-Lifetime-Hook, der sozusagen mit einer Tick-Rate immer wieder aufgerufen wird. Dann gibt es einen Lifetime-Hook, wenn das Spiel sich wirklich beendet, dass man noch irgendwelche Logik ausführen kann, bevor es beendet wird. Und so gibt es verschiedene Lifetime-Hooks, die man implementieren kann und damit Server-Authoritative-Game machen kann. Und jetzt kennt man sozusagen beide Modi und dann gilt es nur noch darum, wenn ich ein Spiel entwickle, welcher Modi ist der relevante für mich?
Ich habe ein Rennspiel. Was ist das für ein Beispiel? Weil da habe ich mich das schon häufiger gefragt, wenn ich das mal irgendwo gesehen habe. Also auch vielleicht, weil es eine der wenigen Multiplayer-Spiele ist, die ich in meiner Jugend häufiger mal gespielt habe. Und dann zuckeln ja manchmal so die Autos irgendwie weg. Und wenn irgendwie die Internetverbindung schlecht ist, hast du ein Problem, weil auf einmal steht das Auto halb in dir und dann erkennt irgendwie jemand, dass das doch ein Unfall war und dann passiert irgendwas. Das ist doch dann wahrscheinlich.
Ich glaube, du kannst am Ende, könntest du das sowohl Server-Authoritative als auch Client-Authoritative umsetzen. Ich meine, am Ende, ich glaube, es hängt so ein bisschen davon ab, wie viele Schranken will der Server irgendwie entscheiden. Wenn es wirklich nur darum geht, ihr macht ein Rennen und da soll sonst nichts stattfinden und es soll sozusagen nur die Position gesynkt werden, könnte man natürlich irgendwie sagen, lass uns das einfach alles noch auf dem Client machen. Jeder schickt seine Position an die anderen Clients. Und wenn jetzt Dennis einer der Nutzer mal irgendwie eine schlechte Verbindung hat, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass der irgendwie zuckelt oder irgendwo stehen bleibt und dann mal einen Sprung macht, wenn der wieder eine Internetverbindung hat und seine Position wieder sendet. Aber irgendwo muss ja trotzdem diese Logik sein, was passiert, wenn alle Leute schon übers Ziel gefahren sind und dann kommt jemand, fährt irgendwie weiter, war eigentlich Erster, konnte aber nicht die Nachricht wirklich senden und schickt sie dann erst nachträglich, nachdem alle anderen schon entschieden haben, wer Erster wurde. Und ich glaube, da hängt es einfach nur davon ab, wie du diese Edge Cases implementierst, wenn wirklich eine flaky Internetverbindung ist. Aber am Ende würdest du wahrscheinlich einfach sagen, okay, jeder, also diese Nachricht hat auch Timestamps und du musst irgendwie diese Historie wieder aufbauen. Wenn jemand, keine Ahnung, mal einen 1-Sekunden Dropout hat und dann seine ganzen Nachrichten schickt, musst du halt den State irgendwie wieder valide machen. Ob du das auf dem Server machst oder auf dem Client machst, ist eigentlich ziemlich egal. Ich glaube, wichtig ist halt sowas gerade vor, also bei uns auch der Punkt Cheat Protection. Wir könnten natürlich auch einfach sagen, hey, oder eigentlich ist bei uns der Hauptgrund mit, alle sollen das gleiche Board spielen, bevor jeder Client anfängt, irgendwie an unser Backend zu gehen und sagen, gib mir mal ein Board. Und auf dem, da müssen wir uns auch noch merken, dass zwei Clients dieselben Boards bekommen, ist es einfach viel einfacher, das alles im Nakama Server Authoritative zu machen. Und natürlich vor dem Hintergrund, wenn Leute mir sagen, sie haben ein Board gefunden, ist es schon ein bisschen sicherer auf dem Server, das nochmal zu überprüfen und wirklich zu sagen, okay, das Board gibt's auch wirklich. So vor Cheat Protection. Ansonsten könnte ja jeder einfach sagen, ich habe jetzt hier gerade ein richtiges Board gefunden. Und ich glaube, ja, am Ende kannst du das Rennspiel auch komplett client-authoritative umsetzen. So, es kommt ein bisschen auf die Use Cases am Ende an. Also der Server hat die gleichen Probleme. Wenn jemand eine Sekunde lang keine Nachrichten schickt, muss auch er diesen State wiederherstellen und irgendwie allen Clients dann den richtigen State schicken. Von daher ist eigentlich bei dem Fall...
Aber dann müsste der ja, der müsste ja die komplette Physik und alles kennen, der Server. Das geht ja eigentlich kaum.
Nee, ich glaube, da ist es wirklich so, da werden bestimmte Sachen natürlich vorher gesynkt und auch abgesichert vielleicht vom Server, aber so die Hauptinformation ist wirklich nur, was hat der andere gerade für eine Aktion ausgeführt.
Okay.
Und dann ist halt die Frage, ob der Server irgendwie entscheiden soll, dass zu bestimmten States keine Nachrichten mehr geschickt werden oder ähnliches.
Und bei diesem Client-Authoritative-Modell hast du überhaupt keine Hooks auf dem Server. Also gibt es gar keine Möglichkeiten zu sagen, sowas wie eine globale Board-Generierung, wie du es jetzt genannt hast, für das WordPress-Beispiel, das gibt es da gar nicht. Also zumindest.
Genau, also wenn du, ich meine, du kannst ja auch zum Beispiel sagen, also dann würdest du wahrscheinlich einfach einen Server-Authoritative machen und wo dieser Haupt-Match-Loop super dumm ist und nichts anderes macht, als einfach nur die Nachrichten hin und her zu schicken.
Und alles andere hängt,
alles andere hängt eigentlich schon an dem Match. Also das Match würde zum Beispiel schon irgendwie so eine Information mittragen, hey, die Benutzer haben jetzt irgendwie die gleiche Karte gestartet, um jetzt irgendwie zum Beispiel einen Shooter zu spielen.
Das wäre etwas, was sozusagen schon vorher eigentlich ausgehandelt wird und beim Matchmaking irgendwie passiert und danach geht es eigentlich nur noch darum, auf dieser Karte die entsprechenden Informationen auszutauschen.
Genau, also wahrscheinlich würdest du sowas eher machen, ja. Also genau, es gibt so ein bisschen man kann bei Nakama eben für bestimmte Logik die bestehende Nakama-Logik auf dem Server erweitern und bei anderen Features ist es so, dass sie komplett gesteuert werden vom Client aus, nur von dieser Client-Bibliothek. Und dieser Client-Authoritative ist wirklich so, dass du nur, also die Funktionen, die du hast bei Client-Authoritative, sind eben nur vom Client aus und es gibt eigentlich nur, ich glaube, 5 Optionen: ein Match kreieren, ein Match joinen, alle meine Gegner anzeigen und send and receive Messages. Das Spiel wieder verlassen. Das sind 6, also mehr gibt's nicht und du kannst auch nichts auf dem Server machen, wenn du Client Authoritative machst. Das heißt, du musst, wie du sagst, eigentlich sowas wie vorher entscheiden in deinem Spiel, welche Map wird gespielt, und dann wenn ein Spiel erzeugt ist, einfach über den Stream des Multiplayers einfach allen Clients schicken, hier, das ist die Map, die wir spielen. Oder es vorher irgendwie, ja. Das ist dann deine Sache, wie du das synkst. Wenn du das irgendwie auf dem Server entscheiden möchtest, musst du Server Authoritative machen. Aber vielleicht wollen wir mal kurz, weil wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, so, das musst du dann auf dem Server entwickeln, so, wir haben uns aber noch gar nicht so wirklich drüber unterhalten, wie entwickle ich denn eigentlich auf dem Server? Und zwar, Nakama ist in Go geschrieben. Ich kann erstmal, wenn ich, wie gesagt, zum Beispiel nur Client Authoritative nutze, nur Features nutze, die vom Client ausgehen, kann ich Nakama so als Container hochfahren, gar keinen eigenen Code mitbundeln und Nakama einfach so nutzen mit der Client Library, wie sie auch, ja, Open Source gebaut ist und sie ist gar nicht erweitert mit irgendwelcher Custom-Logik. Das heißt, ich baue einfach meinen Client, so wie ich es kenne, habe da einfach mein Nakama-Backend und irgendeine Library, die ich einbinde und kann mit Nakama kommunizieren. Wenn ich jetzt sowas wie Server Authoritative mache, dann habe ich die Möglichkeit, in 3 verschiedenen Sprachen das Ganze zu schreiben. Entweder so, wie Nakama auch gebaut ist, in Go. Dann habe ich die Möglichkeit, in Lua zu schreiben. der Scripting-Sprache oder jetzt seit der 3.0, ist jetzt relativ frisch, das hatten wir in den News auch schon mal, kann man auch TypeScript nutzen. Und im Endeffekt funktioniert das Ganze so, dass man den, also in bei TypeScript schickt man wirklich, gibt man wirklich die Plain Files in das, in den Docker, wandelt man mit in den Docker-Container rein. Also man fährt den Docker-Container hoch von Nakama und gibt dann seinen Source-Code mit da rein in einem bestimmten Ordner und sagt Nakama, hey, hier liegt im Fall von TypeScript meine Index.ts, wo mein Code liegt. Im Falle von Go muss man das bundeln und dann sagen, wo liegt mein .so-File. Und dann muss man sich an innerhalb dieses Codes an bestimmte Konventionen halten. Also in dem Index-File, was Index.ts in TypeScript oder in der Main.go, wenn man es für Go sieht, da konfiguriert man das Ganze. Da sagt man zum Beispiel, hey, ich habe hier folgende Klasse, die alle Lifetime-Hooks implementiert. Bitte, bitte initialisiere das für Nakama und nenne also als ein Server-Authoritative-Game und gib dem einen bestimmten Namen. Und ab dann kann der Client diese Match-Art aufrufen und dann wird immer das Server-Authoritative-Code aufgerufen. Und ich meine, im Falle von Go zum Beispiel, klar, Nakama ist in Go geschrieben, Go kann einfach interpretiert werden, aber im Falle von, wenn ich es jetzt in TypeScript schreibe, bringt Go eine virtuelle Maschine mit. Also ich glaube, im Falle von TypeScript ist das die Goya VM, also eine, im Endeffekt kann man vergleichen, eine eigene Engine in Go geschrieben, die TypeScript interpretieren kann. Also kann man vergleichen noch mit V8 oder ähnlichem. Und deswegen, also die Goya, man kann in, wenn man für Nakama TypeScript entwickelt, nur ES5 nutzen. Das ist sozusagen der Standard, der gerade von Goya implementiert ist. Und Goya führt dann zur Laufzeit JavaScript aus und bietet sozusagen die Schnittstelle von Go hin zu JavaScript/TypeScript. Und genau, also so bringt halt Nakama für Nicht-Sprachen eine eigene virtuelle Maschine mit, für Lua und für JavaScript. Bei JavaScript ist es eben die Goya-VM und kann damit JavaScript interpretieren.
Und diese Goya-VM, ist es nicht so, dass da jetzt irgendwie ein Node-Server läuft, sondern das ist wirklich eine virtuelle Maschine, sozusagen diesen, also Code
nicht,
direkt...
Da läuft auch kein V8 oder sowas und es ist auch so die... Ja, deswegen gibt es halt auch so ein paar... Also man kann nur... ES5 entwickeln, also wenn man muss sozusagen runterkompilieren, wenn man irgendein ES6-Feature nutzen will, im Endeffekt wie ein bisschen
für alte Browser
zu entwickeln, ist es ein bisschen für Nakama mit Goya zu entwickeln.
Was haben wir genutzt für unser Backend in Nakama? Also hast du TypeScript genutzt?
Wir mussten Go nutzen, weil wir es eben auf einem Fork von Snapchat machen. Und damals gab es die Option TypeScript noch gar nicht. Es gab nur Lua und Go und Snapchat hatte gesagt, ihr müsst bei uns in Go entwickeln. Also sie haben, glaube ich, in ihrem Fork den Support für Lua ausgebaut. Wir haben mit Go geschrieben. Aber ich finde es natürlich super interessant, da jetzt mit TypeScript entwickeln zu können. Ist natürlich ein bisschen eingeschränkt, was das Feature-Set angeht, aber so gerade wenn man mit TypeScript entwickelt, ist das schon cool, dort auch jetzt die Option zu haben.
Aber es ist jetzt nicht eingeschränkt vom Feature-Set, was jetzt sozusagen die Nakama-Funktionalität betrifft, sondern eher dadurch, dass du halt von der Sprache dann eben von dem TypeScript...
Genau, es sind nur Syntax-Sprach-Features. Also man kann Nakama-Features alle, egal welche Sprache man nutzt, man kann alle Nakama-Features nutzen. Also darauf ist es nicht eingeschränkt. Genau, und in dieser Main oder der Index.ts muss sozusagen die ganzen verschiedenen Funktionen initialisiert werden. Also da initialisiert man dann und sagt, hier folgende Klasse ist meine Match Server Authoritative Klasse, dann hat man ein Interface, was man implementieren muss und das dann halt eben diese 6 bis 7 Lifetime-Hooks hat, die man implementiert haben muss. Und genau, da ist die Möglichkeit sozusagen, dieses Server Authoritative Modell zu implementieren. Kann in 3 Sprachen gemacht werden, muss mitgebundelt werden, wenn man Nakama ausführt oder irgendwo deployt. Und die 3 Sprachen hat man zur Option und Nakama bringt eine eigene VM mit, um eben die verschiedenen Sprachen dann ausführen zu können.
Du hattest eben gerade gesagt, zur Kommunikation, da habe ich mich nur gefragt, das kapselt eigentlich ja Nakama komplett für dich. Also über welche Kanäle kommuniziert jetzt einmal der Client mit dem Server? Ist das eine REST-API? Aber eigentlich muss es ja was anderes geben, um da wirklich diese Echtzeitkommunikation sicherzustellen.
Also die Hauptkommunikation läuft über WebSockets. Also es ist eigentlich ein WebSocket, der mit Nakama aufgebaut wird. Das heißt, die Realtime-Kommunikation wird über WebSocket gemacht. Ich glaube, als Fallback RUDP, obwohl ich nicht so ganz drin bin in der Spezifikation, wie RUDP funktioniert, Reliable UDP, ist so ein bisschen als Fallback für WebSockets. Aber Hauptkommunikation ist über WebSockets und also die ganze Kommunikation dieser Standard-Features ist WebSockets und man hat noch die Möglichkeit, RPC-Calls zu machen. Obwohl RPC, also Remote Procedure Calls, einfach auch nur über den WebSocket geschickt werden.
Also WebSocket ist die Transportschicht und du hast oben drüber dann sozusagen gRPC als Kommunikationsprotokoll oder halt eben REST, wenn du.
Genau. Und also man hat auch eine, man kann jede Funktion auch über eine REST-API mit JSON einfach aufrufen. Aber hauptsächlich ist es WebSockets und genau, wenn ich halt diese Standard-Features nutze, aber ich kann auch eigene RPC-Calls definieren, mit denen man irgendetwas macht und die können dann auch über das Framework angegangen werden, dann ist es einfach nur ein RPC via WebSockets, der geschickt wird. Vielleicht nehmen wir gerade kurz das Beispiel. Ich kann auch komplett Custom-Logik auf Nakama-Seite implementieren. Also bei dem Match ist es ja so, ich habe diese 6 Lifetime-Hooks und die werden auch wirklich nur dann aufgerufen, wenn Nakama sagt, sie werden aufgerufen. Ich kann aber auch einfach eine RPC-Funktion definieren, die ich dann auch in der Index.ts initialisiere und sage, hier gibt's die Funktion. Also zum Beispiel, wir haben so eine Lobby-Funktionalität in WordPress, wo man einfach sieht, okay, solange die Leute idle sind und noch kein Game haben, hängen die in so einer Lobby rum und wir müssen verschiedene Nachrichten an die Clients schicken, während sie in der Lobby sind. Und dafür haben wir so RPC-Methoden definiert, die einfach sagt, okay, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, was unsere Funktionalitäten waren, aber sowas wie, hier schickt man ein Status-Update, dass jetzt jemand in der Lobby gejoint ist oder ähnliches, das machen wir einfach über die plain WebSockets. Da wird einfach eine RPC-Methode aufgerufen, die heißt dann Lobby-Joint oder so. Die kommt dann in meiner Logik an, in Nakama und da kann ich alles Mögliche machen. Die wird einfach aufgerufen, diese Funktion. Da kann ich jetzt an unser eigenes Backend gehen. Da könnte ich irgendwelche interne Funktionen von Nakama aufrufen oder ähnliches machen. Also in dem Lobby-Joint passiert eigentlich nichts mehr als, okay, es wird Bescheid gesagt hier an Nakama, jemand ist gejoint, dann werden einfach alle Leute gefetcht, die sich gerade in dieser Session befinden und dann wird an jeden Nutzer in dieser Session eine Nachricht geschickt, hey, der Jojo ist gerade in die Lobby gejoint. Aber da könnte ich komplett Custom-Logik einfach schreiben, wo ich Zugriff auf Nakama-Funktionalität habe, als auch an mein Backend gehen könnte.
Du sprichst jetzt die ganze Zeit davon, dass wir auch immer an das eigene Backend gehen. Ist es eine Anforderung eigentlich von Nakama, dass wir, sagen wir, solche Custom-Logik dann auch irgendwie auch in einem eigenen Datenbereich ablegen, auf einer eigenen Datenbank ablegen? Oder könnte man auch sagen, hey, ich nutze eigentlich da bestehende Funktionalität von Nakama und lege da irgendwas? Also habe ich immer die Notwendigkeit, dass ich irgendwie nochmal ein eigenes Backend, eine eigene Datenbank irgendwie vorhalte, um bestimmte Sachen abzubilden?
Ich glaube sogar, dass wir da, wenn ich jetzt auf das Snapchat-Universum schaue, dass wir da so ein bisschen der Paradiesvogel sind mit nochmal einem eigenen Backend hinter Nakama hinten dran. Also Nakama ist schon so aufgebaut, du kannst es grundsätzlich tun. Also du kannst dein eigenes Backend anbinden oder an irgendein Backend gehen und die Informationen holen. Aber Nakama ist so gebaut, dass das auch einfach dein einziges Backend sein könnte. Und ich glaube, die meisten Spiele auf Snapchat sind auch genauso aufgebaut. Man kann nämlich CockroachDB, das da unten drunter liegt, auch, also sie bringen ein Nakama-nettes Feature-Set Storage Engine, also ich kann auch einfach mir Collections erzeugen und darin ganz einfach Daten speichern und die Struktur der Daten kann ich komplett selbst bestimmen und es gibt so ein paar Ownership- und Permissions-Regeln, die sie schon von vornherein mitbringen. Also man kann direkt vom Client aus, ohne dass man auf Nakama, auf dem Backend irgendwelche Funktionen ausführt, kann ein Client in diese Storage Engine reinschreiben, daraus lesen, etwas löschen oder alle Einträge anzeigen, wo er Zugriff darauf hat. Also er könnte einfach etwas dort reinschreiben und dann sagen, okay, das ist etwas, das sind Daten, die nur für mich relevant sind, die darf nur ich lesen. Also man muss sozusagen entscheiden, es gibt Write Permissions und Read Permissions. Wenn ich etwas dort reinschreibe, muss ich immer entscheiden, wie sind die Permissions. Ist es nur für mich oder auch für andere? Ein Beispiel wäre zum Beispiel, keine Ahnung, wenn wir jetzt auf Clash of Clans oder sowas gehen und meine Armee oder mein Dorf irgendwo definiert ist, das wird man wahrscheinlich in so eine Collection schreiben und sagen, das ist Public Read. Also nur ich darf schreiben, Owner Write, aber Public Read. Das heißt, ich kann meine Armee erweitern und kann sagen, was für eine Armee steht gerade auf meinem Feld. Aber jeder andere muss es ja lesen können, weil er kann sich ja mein Dorf angucken oder mich angreifen und muss sozusagen sehen können, wer was da für eine Armee steht. Und das kann man komplett vom Client machen, aber man kann eben auch in diese Collections vom Backend aus reinschreiben. Das heißt, wenn ich irgendwas in einem Matchloop machen will und irgendwie, wenn das Match beendet ist, möchte ich irgendwie, weiß nicht, Währung oder Boni oder irgendwas gut schreiben, kann ich vom Server aus sagen, jetzt schreib mal für folgenden User folgenden Wert da rein, aber kann das Ganze auch komplett vom Client aus machen, dass ich Zugriff auf diese Collections habe. Das heißt, ich brauche rein theoretisch kein eigenes Backend, weil ich auch Daten, die spezifisch sind für mein Game, komplett in CockroachDB ablegen kann.
Ich habe immer noch so die spannende Frage, um das so ein bisschen noch besser zu verstehen, wie so ein Game-Server funktioniert, weil du hast gesagt, okay, du kriegst ja mit diesem Enterprise diesen Cluster-Modus. Das heißt, es läuft jetzt alles nicht nur auf einer Instanz, wo ja, sagen wir, diese ganze Synchronisierung, wo läuft deine Match-Logik, wo läuft letztendlich die Kommunikation zu den Clients, dann kann das letztendlich auf diesem einen Knoten laufen. Aber sobald du natürlich eben skalieren musst, musst du ja sehen, oder wie, gegen welche Instanz verbindet sich zum Beispiel ein Client, sind jetzt einmal alle Parteien, alle Mitglieder eines Matches irgendwie auf dem gleichen Endpunkt oder wo läuft dann diese Match-Logik? Also weißt du da, wie, sag mal, dieses ganze, diese Scalability bei Nakama funktioniert?
Ja, wir hatten uns das, als wir angefangen haben zu entwickeln, auch ein bisschen gefragt, wie funktioniert das? Unsere erste These war so ein bisschen, naja, wahrscheinlich werden sie irgendwas wie Memory Store oder Redis unten drunter haben, um irgendwie die Daten synchronisieren über die verschiedenen Cluster-Nodes. Aber es gibt einen Block, also das ist ja so ein bisschen closed source. Ja,
das weiß man nicht.
Man weiß nicht genau, wie es funktioniert. Aber es gibt einen Blogbeitrag von ihnen, wo sie so ein bisschen, eigentlich zeigen sie nur Log-Outputs von dem Cluster-Mode. Und da sieht man so ein bisschen, also sie haben kein Memory Store oder Redis oder sowas unten drunter, der für die Synchronisierung zuständig ist, sondern sie haben im Endeffekt das Protokoll, was Redis selbst, also wenn man sich mal so ein bisschen damit beschäftigt hat, wie dieser Redis-Cluster-Mode und sowas funktioniert, gibt es ja auch im Endeffekt Ports, wo sich die Clients drüber unterhalten. Das heißt, sie finden sich irgendwie, man konfiguriert sich als ein Cluster, dann hat jeder dieser Nodes, kennt die anderen Nodes und darüber wird dann sozusagen in einem eigenen Protokoll irgendwie, werden die Daten synchronisiert und entschieden, wer welche Daten hält. Und Nakama macht under the hood eigentlich etwas Ähnliches. Also wenn das Cluster hochgefahren wird, es gibt bestimmte Ports, worüber nur die Nakama-Nodes untereinander kommunizieren. Jeder baut sich sein eigenes Netzwerk auf und weiß sozusagen, okay, ich bin Nakama-Node 1, es gibt aber noch 2 und 3. Und dann ist es so wie man es halt aus der sehr geringen Dokumentation, die da ist, funktioniert es so, dass ein User ist nur mit einem dieser Nodes verbunden, um seine Kommunikation zu gewährleisten. Also die WebSocket-Kommunikation funktioniert dann über diesen einen Node. Aber ein Spiel kann zum Beispiel auf einem anderen Node ausgeführt sein. Also ein Match läuft auch immer nur auf einem Node. Das kann auf einem anderen Node sein, als mein Client kommuniziert. Es kann sein, dass Dennis ist mit Node 1 connected, Jojo ist mit Node 2 connected für die Kommunikation, aber das Match läuft auf Node 2. Und was dann im Endeffekt nur passiert ist, auf dem Node 2 läuft halt dieser Match-Loop. Er weiß, Dennis und Jojo sind in dem Loop und wenn dann irgendwie sowas kommt wie jetzt schick mal bitte eine Nachricht an Dennis, der gar nicht auf meinem Node ist, wird es wahrscheinlich so funktionieren, dass dieses Protokoll weiß, okay, aber Dennis, also jeder User hat ein Session-Objekt und in dem Session-Objekt steht drin, mit welchem Node er verbunden ist. Node 2 weiß dann, Dennis ist mit Node 1 verbunden, also schickt die Nachricht an Node 1 und Node 1 schickt die Nachricht dann an Dennis über den WebSocket runter.
Ja, so ist es auch, wie ich Game-Server insgesamt verstanden habe. Manchmal ist es natürlich noch so, dass es da so eine Trennung gibt, dass es sozusagen diese Connection-Nodes gibt, die sind eigentlich nur für die Kommunikation zuständig nach außen und da gibt es sozusagen noch dann die Loop-Nodes oder Game-Nodes, wie man sie auch mal nennen kann, die dann sozusagen diese Spiele-Logik beinhalten und die wissen halt genauso, wie du es eben beschrieben hast, okay, hinter welchem Exit-Knoten, hinter welchem Connection-Knoten befindet sich eigentlich der entsprechende User.
Ja, also, aber so wie ich es verstehe, ist das bei Nakama auf einem demselben. Also wenn ich jetzt das nicht clustermäßig fahre, dann ist ja auch die Connection und der Game-Loop auf dem gleichen und ich glaube auch im Cluster-Mode ändert sich das nicht. Also die Games werden einfach verteilt auf diese verschiedenen Nodes und die Connections auch. Aber es läuft beides auf dem gleichen. Nur kann es halt sein, dass das Match und der User mal nicht auf demselben sind. Und dann muss es eben im Hintergrund über dieses Cluster-Mesh-Netzwerk synchronisiert werden, die Nachrichten an den richtigen Node geroutet werden.
Aber dafür kriegen sie auch Geld.
Ich weiß auch gar nicht, wie viele Leute bei Heroic Labs mittlerweile arbeiten.
Aber das ist cool, dass das Framework genau dieses mitbringt, weil es gibt auf jeden Fall andere Ansätze, die das auch machen oder wo du natürlich liest, wie machen große Game-Studios, dass sie sich halt immer ihr eigenes System bauen, aber das eigentlich genau das macht und das willst du, glaube ich, nicht selbst entwickeln und kannst, glaube ich, wirklich froh sein, wenn das irgendwie ein Framework für dich dann übernimmt. Ich glaube, so ein bisschen könnten wir nochmal so auf die Features eingehen. Die haben wir eigentlich so ganz grob nur irgendwie vorher natürlich skizziert. Also einen interessanten Aspekt, den ich noch irgendwie kurz anschneiden würde, ist dieses Matchmaking, was du ja irgendwie mit sich bekommst, weil das ja auch immer so eine zentrale Komponente eigentlich von einem Game-Framework, Game-Server-Setup ist, wie dieses Matchmaking irgendwie funktionieren kann, weil du ja irgendwie gucken musst, okay, wie lookst du die Daten ab, was sind passende User, wie kannst du entscheiden, welche User kommen jetzt vielleicht irgendwie bei einem Random-Modus irgendwie zusammen, unter welchen Kriterien. Weißt du da ein bisschen was zu, wie das irgendwie bei Nakama gelöst ist?
Ja, also im Endeffekt bieten sie dir auch wieder nur die Tools einfach an und wie dann deine Logik, wie Nutzer wirklich zusammenkommen, entscheidest du komplett selbst. Also Matchmaking funktioniert eigentlich so, wir haben das auch implementiert, dass du einfach, wenn ein User also Matchmaking grundsätzlich geht ja einfach nur darum, dass ein User ein Match haben will, in dem er spielen möchte und gerne einfach ein passendes finden möchte oder passende User, dieselbe Art von Match spielen wollen. Der User jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt ein Match finden, im Beispiel WordBlitz, dann sagt er einfach Nakama, hey, bitte finde mir mal ein Match und kann ihm, ich glaube, sie nennen es Labels mitgeben, also bestimmte Informationen einfach, sagen wir mal Filterkriterien. Das Filterkriterium für uns bei WordBits ist in dem Fall eigentlich erstmal nur Sprache. Also ich möchte Sprache und Region. Also ich möchte in dieser Sprache, in dieser Region möchte ich gerne jemanden finden. Und dann kann eben über diese Labels gesucht werden mit, also die bringen under the hood die Belief Query mit, also Belief, B-L-E-V-E, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird, ist im Endeffekt eine Query-Sprache, ein Full-Text-Search and Indexing for Go, wo man im Endeffekt wirklich über diese Labels die verschiedene, also jeder schreibt ein, erstellt ein Matchmaking-Ticket mit verschiedenen Labels und kann dann mit der Belief Query darüber suchen und sagen, finde mir doch ein Match, was in dem Label Folgendes drinstehen hat, ich kann da Wildcard, ich kann Regex machen und kann dann im Endeffekt, also das stimmt gar nicht, wir haben sogar zwei Parameter. Wir sagen, wir geben die Raketenanzahl, die Trophäenanzahl, also die Währung, das Skill-Level des Users mit und die Sprache und sagen dann, finde mir doch jemand, der meine Sprache hat und als, ja zum Beispiel in seinem Skill-Level, in seinem Score in folgender Range ist. Und da hat man im Endeffekt wirklich diese Query-Sprache zur Hand, um über diese Labels, die ja jemand erzeugt beim Matchmaking, einfach drüber zu filtern und zu suchen. Und das ist erstmal schon das grundsätzliche Prinzip, wie es funktioniert. Und was du dann daraus machst und wie du es einsetzt, ist dann deine Sache so ein bisschen.
Ich frage mich gerade, ob Belief kommt von Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion. Das ist nämlich das, wenn man danach auf Google sucht, ist das der Wikipedia-Eintrag. Eine Gasexplosion in einer expandierenden, siedenden Flüssigkeit. Das ist anscheinend ein sehr stehender...
Also das Logo würde dazu passen. Das ist wie so ein Gefahrensymbol mit Feuer.
Dann kommt das wohl daher.
Dann kommt das wohl daher, ja.
Wieso man das mit der Suche vergleicht, dass schnell sich entzündend, expandierend, siedend irgendwas explodiert? Naja, gut.
Vielleicht, weil es so schnell geht und man so schnell irgendwie über das, was, ja, keine Ahnung. Es ist Spekulation. Hier kommen wir in den spekulativen Bereich. Genau, aber also bisher auch Belief eher High-Level angekratzt, aber wie gesagt, ist eine Full-Text- und Indexing-Möglichkeit, um zu suchen und wirkte relativ mächtig. Und hat bisher auch ganz gut funktioniert. Ich meine, es ist so ein bisschen, ich denke, der Teufel steckt dann so ein bisschen im Detail. Ich habe jetzt gerade das Beispiel genannt. Wir suchen jemanden, der folgende Sprache hat und in einer Range von einem Score liegt. Wenn man natürlich sagt, okay, man will dann so Logik bauen wie, finde mir mal bitte einen, der die Sprache hat und plus minus einen Score hat, der plus minus 50 von mir ist. Und wenn du dann innerhalb von einer Sekunde niemanden findest, dann jemand, der plus minus 100 hat. Das bringt Nakama out of the box jetzt nicht mit. Man müsste dann sowas machen wie, ich suche für eine Sekunde mit der Query, wenn das nichts ist, breche ich es ab und suche wieder mit einer neuen Query und müsste sozusagen sich so ein bisschen etwas aufbauen. Aber ich denke, zumindest die Use Cases, die wir jetzt so ein bisschen durchdacht haben, bringt das erstmal mit, dass man es abbildet. Je nachdem, wie komplex die Suchquery für so ein Matchmaking ist, desto mehr muss man vielleicht bauen auf seiner Seite und kann nicht einfach nur mit einer Query das Ganze finden. Also gerade wenn es darum geht, was Dynamisches zu machen. Ne? Also wenn ich nicht einfach nur sage, wenn sich meine Suchanfrage mit der Zeit verändert, je länger die Suche dauert, dann, weil man halt immer sich, sag ich mal, das Feld am Anfang sucht man sehr spitz und sagt, findest du jemanden, der wirklich genau das passt und dann willst du es immer ein bisschen breiter machen, dann muss man im Endeffekt immer Suche starten, beenden, Suche starten, beenden.
Aber bisher haben wir das ja auch mal so gebaut, in den eigenen Matchmaking-Algorithmen, dass wir immer gesagt haben, dann starten wir auch eine neue Query, wo wir halt, sagen wir, dann den Fokus, die Kriterien ein bisschen erweitern.
Und ich meine, und die Komplexität lag dann schon eher darin, zu sagen, welche Technologie liegt eigentlich drunter, dass ich überhaupt erstmal diese Möglichkeit habe zu suchen. Ne? Also die Komplexität lag jetzt nicht darin, in diesem macht die Suchmenge breiter, sondern die Komplexität lag eigentlich darin, das System zu bauen, das überhaupt erstmal die Möglichkeit gibt zu suchen und Leute sich zu merken, die jetzt gerade eben am Suchen sind. Also von daher, das sind schon, gerade wenn man Games entwickelt, die Punkte, wo man gut Zeit reinstecken kann, die Infrastruktur sinnvoll aufzubauen und so, dass sie skaliert und dass sie auch gut funktioniert. Und zumindest wirkt es für mich so, als hätte Nakama es wirklich sehr gut hinbekommen, es so generisch zu bauen, dass man es gut erweitern kann für den eigenen Use Case und auch nutzen kann und nicht irgendwie an Grenzen stößt. Aber es ist auch bisher ein kleiner Use Case.
Ja, aber klingt auf jeden Fall so, dass man das wirklich sehr gut einsetzen kann. Was ich noch ganz spannend finde, auch natürlich, wir sind sehr stark auf diese ganzen Game-Server-Funktionalitäten eingegangen und auch auf die sozialen Funktionalitäten, die wir schon haben. Es gibt ja auch einige kompetitive Features, die eigentlich Nakama so mit sich bringt, also sowas wie Leaderboards und Tournaments. Also sind alles Sachen, die du schon einfach so out of the box nutzen kannst. Hast du das schon mal angeschaut oder Erfahrung damit, wie einfach das zu nutzen ist?
Ja, also Ich habe sie mir bisher angeschaut, was Dokumentation anging, aber nicht wirklich, was das Ausprobieren angeht. Also ich meine, Leaderboards, für diejenigen, die es nicht kennen, geht ja im Endeffekt einfach wirklich nur darum, dass ich eine Rangliste habe, wenn ich halt irgendwie, keine Ahnung, sowas wie einen, ja, einfach nur eine Rangliste über den, wir haben es ja vorhin gesagt, bei WordPress ist es der Score, die Trophäen, die ich habe, wenn du da einfach nur anzeigen willst, was haben deine Freunde, auf welchem Platz bist du, geben sie dir die Möglichkeit, Leaderboards anzuzeigen. Und Tournaments finde ich eigentlich auch ganz interessant, dass sie das jetzt haben. Das ist auch erst seit der 3.0er-Version, dass man im Endeffekt zeitlich begrenzte Turniere haben kann, wo man sagen kann, jeder kann zum Beispiel maximal dreimal daran teilnehmen. Das Turnier hat einen Titel, eine Beschreibung und man kann die generell mit Informationen anreichern, kann das Ganze auch server-authoritative machen, dass wenn jemand eine Runde spielt, du irgendwelche Logik ausführen kannst, aber dass man einfach die Möglichkeit hat, ein Turnier zu starten, was eine bestimmte Zeit geht, wo Leute in einer bestimmten Häufigkeit spielen können und ja, die einfach die Möglichkeit geben, so ein Turnier aufzubauen und dazu auch ein spezifisches Leaderboard zum Beispiel zu haben für das Turnier, finde ich ganz interessant, weil das ja eigentlich auch eine Funktionalität ist, die wir so 1:1 auch in unseren Spielen drin haben. Finde ich auch auf jeden Fall ganz, ganz interessant. Aber es sieht eigentlich da oftmals relativ straightforward aus, gerade auch diese Leaderboards und so, weil du da ja viel wirklich direkt vom Client auch einfach machen kannst. Also wenn das basic ist und du wirklich einfach nur ein Leaderboard haben willst für deine Freunde oder halt auch für alle User im Spiel und Scores submitten willst, sehen willst, wer ist um dich rum, was für Einträge gibt es in dem Leaderboard, kann man das wirklich alles komplett vom Client aus machen, muss gar nicht was auf dem Server entwickeln. Also man kann viele dieser Features, gerade dieser Multiplayer-Bereich, da glaube ich, ist man schon oft im Server-Authoritative-Bereich, weil es doch viel oftmals gibt, was dann custom ist. Aber bei den anderen Features, glaube ich, kommt man sehr gut schon damit zu Rande, einfach nur die Client-Bibliothek einzubinden und den Server da stehen zu haben und das alles über den Client zu steuern.
Also gerade mit diesen Features könnte man ja wirklich auch sehr gut irgendwelche sozialen Spiele, die halt nicht vielleicht diesen Multiplayer-Part brauchen, dann umsetzen.
Ja, ich glaube, ich meine, ist ja schon so, wir entwickeln ja Spiele, die jetzt der Realtime-Part, was den Multiplayer angeht, ist eher der kleinere. Wir sind ja sehr auf asynchron. Trotzdem glaube ich, dass es für uns eine super Bereicherung sein könnte für eben diese ganzen anderen Features. Gerade auch, hatten wir nur am Anfang kurz angegangen, der Chat-Bereich. Also ist ja auch was wir in Apps öfter mal gebaut haben und jetzt auch nicht mit wenig Komplexität einhergeht. Und wenn man so wirklich lean irgendwie testen kann, weiß, okay, man hat da Nakama stehen, man muss es eigentlich nur einbinden und die UI oben drüber bauen, die meistens der kleinere Teil ist im Vergleich zu dem Server-Teil. Es ist schon ganz cool, das Ganze einfach zu haben. Oder halt auch sowas wie Status. Ich meine, wir haben ja auch unser eigenes Realtime-System, was sich um Status-Updates der Nutzer kümmert, finde ich auf jeden Fall. Und man kann übrigens auch, also im Endeffekt basiert es ja auf den Websockets, man kann auch diese Streams der Websockets wirklich komplett bare-bone nutzen. Also man kann auch, also die im Endeffekt sind ja diese ganzen Features, die abstrahiert sind über dieser Websocket-Stream-Schicht. Und man kann aber auch diese Streams ganz einfach nutzen, wenn man sagt, zum Beispiel, wir haben ja sowas wie, dass wir Client-Updates zu seiner, keine Ahnung, wenn sich die Gameliste verändert, wenn seine Freunde irgendwelche neuen Scores haben, irgendwelche, er dran ist mit Spielen, haben wir einfach einen Stream an den User, wo wir immer Nachrichten drüber schicken. Und diesen Stream von Nakama könnte man auch ganz einfach nutzen. Also man könnte auch von unserem Backend an Nakama eine Nachricht schicken und sagt, hier, gib doch mal bitte dem Dennis Bescheid und schick ihm mal folgende Nachricht. Und sowas kann man auch einfach nutzen, wirklich einfach nur auf den ganz einfachen Stream, unterliegenden Stream zu gehen und dem User darüber Nachrichten zu schicken. Kann man auch nutzen, also wenn man es einfach nur für Live Realtime-Updates nutzen will, dass man einfach nur Nachrichten Realtime an den Client schickt, kann man auch dafür Nakama nutzen. Ich meine, nur dafür wäre Nakama ein bisschen oversized, aber ich wollte damit nur klar machen, wenn man Nakama einsetzt, kann man nicht nur, ist man nicht eingeschränkt auf die Features, die Nakama mit sich bringt, sondern man kann auch die darunterliegenden Streams ganz einfach nutzen.
Hört sich alles interessant an.
Ja. Vielleicht noch eine Side-Note, was ich nochmal ganz interessant fand, dass sie auch einen relativ langen Blogbeitrag dazu nochmal geschrieben haben, dass sie auch GDPR-compliant sind und auch, also dass sie sich darum auch viel Gedanken machen, so dass sie auch direkt die Möglichkeit geben, also ein Beispiel ist einfach nur, dass der Export und Import von User-Daten, also wenn ein User irgendwie anfragt, er möchte gerne all seine Daten sehen, das haben sie von vornherein auch mitgedacht, dass dieser Export von Daten pro User auch zur Verfügung steht, also Export, Import von User-Daten und das Löschen von User-Daten auch, dass das komplett out of the box mitkommt, wenn man die Daten in cockroach.db/nakama irgendwie speichert. Fand ich irgendwie auch nochmal ganz interessant.
Cool. Sonst noch irgendwas?
Genau. Vielleicht noch die letzte Information noch, weil es gibt ja, ich habe ja gesagt, viele dieser Funktionen sind dann rein clientseitig, dass ich dann gar keinen, also viele Funktionen wie zum Beispiel Leaderboards hat, glaube ich, gar keine Lifetime-Hook, die ich implementieren kann auf dem Server. Also ich könnte jetzt nicht irgendwie so eine Lifetime-Hook, also es gibt keine spezifische Lifetime-Hook für das Leaderboard. Aber was grundsätzlich Nakama mit sich bringt, sind noch sogenannte Hooks. Und zwar Before- und After-Hooks. Ich kann jeweils, also jegliche Funktion, die vom Client aufgerufen wird, kann ich intercepten, eben davor und danach. Also ich kann für zum Beispiel, wenn wir sagen, die Create-Leaderboard-Funktion, kann ich einen Before-Hook für das Create-Leaderboard schreiben, sodass die Nachricht, die an Create-Leaderboard geht, dass ich in dem Zuge irgendwas mache. Wenn jemand sagt Create-Leaderboard, dass ich dann noch eigene Logik implementiere und sage, okay, der User hat jetzt gerade ein Leaderboard erstellt, so gibt ihm dafür mal Punkte oder sowas. Also ich kann jegliche Funktionen, die nur vom Client aufgerufen werden kann, kann ich Before und After intercepten. Also Before ist wirklich, bevor es ausgeführt wird. After ist, nachdem die Nachricht, die Antwort an den Client zurückging, wird der After-Hook nochmal aufgerufen. Also ich kann jetzt damit nicht die Nachricht verändern, die zurückgeschickt wird, aber ich kann sagen, nachdem die Antwort kam, hier das Leaderboard ist jetzt created, könnte ich in dem After-Hook sagen, weiß nicht, jetzt erzeugt nochmal ein Bild für das Leaderboard und hängt das an das Leaderboard dran oder ähnliches. Also nur, da hat man auch die Möglichkeit, jegliche Funktion Before und After zu intercepten. Vielleicht auch nochmal ganz interessant.
Sehr cool.
Sehr schön. Dann vielen Dank euch beiden für diesen Überblick.
Ich denke, jegliches neues Projekt, was wir irgendwie beginnen, da sollten wir auf jeden Fall erstmal gucken, ob wir Nakama dafür einsetzen können. Weil das ist immer so das Gefühl aus der Erfahrung, weißt du, man hat immer irgendwie so ein System gebaut, hat gesagt, okay, man braucht erstmal Rest und dann kommt man schnell irgendwie natürlich, sagen wir mal, bei der weiteren Feature-Entwicklung dahin, dass man sagt, hey, jetzt brauche ich doch noch eine Echtzeitkommunikation, das muss man alles irgendwie dann mit eigener Technologie um dran setzen, haben wir in der Vergangenheit natürlich immer so gemacht und dann einfach so diesen Grundstock vielleicht von Nakama zu haben, zu sagen, hey, das bringt einfach so viel mit, was du da nutzen kannst, ist natürlich
echt. Vielleicht, weil ich ja, jetzt habe ich ja viel Positives, ich habe also zumindest ein negativer Punkt, der eine lokale Entwicklung, habe ich ja gesagt, man nutzt, also ich nutze Docker Compose dafür, was Nakama aber nicht mit sich bringt, ist für diese ganzen Logiken, die ich sozusagen auf dem Server baue, gibt es keinen Hot Reload. Also es ist wirklich so, dass wenn sich etwas verändert, muss es neu gebaut werden und in den Container gepusht werden. Das ist jetzt dauert nicht Ewigkeiten, aber man muss es kurz beenden und wieder starten. Das kann man natürlich auch automatisieren und schauen, wenn sich etwas verändert, dann wirklich den ganzen Server zu beenden und wieder neu zu starten. Aber es dauert auf jeden Fall eine ganze Ecke länger, als wenn ich irgendetwas habe wie, keine Ahnung, habe mein TypeScript-Backend und nutzt TS Node-Dev, der per Hot Reload sofort neu startet und nur die Teile austauscht. Sowas hat Nakama nicht. Und das ist im Development-Flow, dauert es einfach ein bisschen länger. Also das ist aber was man vielleicht bedenken sollte. Ich habe jetzt auch nichts dazu bisher gelesen, dass sich daran etwas ändern soll, dass sie Hot Reload anbieten. Und auch, der andere Punkt ist, Debugging davon, du debuggst mit Console Statements. Also du kannst keine Breakpoints darin setzen. Das sind vielleicht zwei Sachen. Ich fand es jetzt für meine Entwicklung, weil es mir an vielen Stellen dafür einfach viel Arbeit erleichtert hat, ich fand's okay, so zu entwickeln. War für mich kein riesiges Problem, aber es geht mehr convenient auf jeden Fall. Wenn man ein eigenes Backend entwickelt, hat man da ein bisschen mehr Convenience-Funktionen. Das vielleicht nochmal als so ein bisschen der negative Punkt, den ich bisher daran gesehen habe. Also ich bin super begeistert davon. Ich würde wirklich sagen, lass uns das einsetzen in anderen Bereichen. Die Sachen, die man sich halt überlegen muss, wenn man sich nochmal anschauen muss, ist halt Pricing-Modell. Also das Geclusterte kostet halt auch ein bisschen was. Die lokale Entwicklung ist manchmal nicht hundertprozentig convenient. Und die Dokumentation könnte an manchen Stellen noch besser sein, wird aber meiner Meinung nach komplett aufgehoben mit dem Gitter und dem Forum, was wirklich exzellent ist und wirklich mega, mega gut ist und die Dokumentation auch besser wird. Aber das zumindest nochmal als Kontext so ein bisschen, dass es hier nicht nur Lobpreisen ist, das könnte man sich überlegen. Und ich glaube auch Pricing, was das Geclusterte angeht, ist für kleinere Games, denke ich, auch ein großer Punkt. Also man ist halt relativ schnell, also ich glaube, die erste geclusterte Variante geht irgendwie los bei $1,000 im Monat. Also es ist jetzt für, glaube ich, Indie-Developer, genau, das Starter-Kit geht los bei $600 im Monat und das ist auch eine Dev-Instanz, kostet sozusagen diesen Preis. Also wenn man ein zusätzliches Dev-System dazu aufbauen will, kostet es nochmal $600. Ja, also das muss man sich überlegen. Aber ich glaube, man kommt schon sehr weit mit der Open-Source-Variante. Ich
wollte gerade sagen, wenn du sagst, 30.000 bis 60.000 Daily Active User sind praktisch ohne Cluster möglich, dann hat man ja schon mal ein bisschen Luft.
Ja, andererseits hat man dann natürlich auch wenn man dann den Wechsel machen will, ändert man ja auch seinen kompletten Hosting-Anbieter. Also ist auf jeden Fall was man bedenken muss, aber man kommt erstmal sehr weit mit der Open-Source-Variante. Viele kommen auch vielleicht gar nicht darüber hinaus bei ihren Spielen. Von daher super cool. Aber wenn man natürlich irgendwie mittelfristig schon weiß, es wird vielleicht ein Spiel, was darüber hinaus wächst, macht es ja schon Sinn, vielleicht von vornherein auf die Heroic Cloud zu gehen, dass man dann nicht sich um Datenmigration und sowas Gedanken machen muss.
Oder so wie wir es aktuell manchmal gemacht haben, weißt du, dass man einfach vom Client dieses Sharding vornehmen muss. Sagt, man hat im Backend mehrere Open Source Node-Instanzen und muss halt den Client entscheiden lassen, auf welchen connectest du dich jetzt, und das irgendwie nach Region dann splitten.
Könntest du auch machen und dann sollte man eher nicht, aber kann man machen, ja. Dann kommt man auf jeden Fall auch vielleicht noch bis 200.000 Daily Active User. Und dann hast du vielleicht irgendwann so viel Arbeit damit, ja, wie auch immer. Aber zumindest noch ein bisschen als Kontext. Vielleicht, ja, hätte ich vielleicht in der Mitte einbauen sollen. Jetzt ist so ein bisschen alles gut und am Ende nochmal.
Nein, das ist gut. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt uns gerne und wir versuchen dann diese noch zu beantworten. Cool, vielen Dank. Dann. Überrasche ich doch unsere beiden mit den Picks of the Day, weil wir heute nicht drüber gesprochen haben. Aber ihr seid natürlich vorbereitet, oder?
Nö. Doch, ich habe gerade noch was ist gerade noch was eingefallen, was ich in letzter Zeit viel nutze. Also ich kann mal beginnen, Fabi hat noch ein bisschen Zeit zu überlegen.
Schieß los.
Mein Pick of the Day ist Eisenmann Standard, Web Annotations nennt er sich, wo es darum geht, dass man halt alle Webdokumente in irgendeiner Form irgendwie annotieren, also mit Highlights irgendwie versehen kann. Und aber auch die Möglichkeit gibt, dass andere Leute diese Annotationen irgendwie aufgreifen, diese dokumentieren können. Und den gibt es eigentlich schon eine gewisse Zeit, aber also für mich war immer die Frage, gerade in der Vorbereitung von irgendwelchen Podcasts, man sieht eben jetzt, liest mehrere Dokumente, man will sich natürlich so ein bisschen irgendwie die Sachen dann irgendwie kennzeichnen, die wichtig sind. Was gibt es denn für Tools, die einem die Möglichkeit geben, das halt wirklich an der Webseite zu unterlegen? Und da gibt es zum Beispiel hypothes.is, das ist letztendlich eine Seite, die genau diesen Webstandard irgendwie implementiert hat. Und das gibt es auch dann eben als Plugin, was man sich dann für Chrome installieren kann. Und dann kann man eben halt die Seite einfach öffnen und während man sozusagen durch die Seite scrollt und interessante Stellen identifiziert, kann man die dort eben dann über einen Rechtsklick einfach annotieren und das wird dann zentral eben auch verfügbar gemacht. Und ich könnte auch die Möglichkeit geben, also erstmal habe ich das so eingestellt, dass die Gruppe nur für mich sichtbar ist, aber ich könnte zum Beispiel auch eine andere Gruppe mit euch bilden. Das heißt, alle Annotationen, die ich an irgendwelchen Dokumenten irgendwie hinterlegt habe, würdet ihr genauso sehen, könntet die irgendwie kommentieren. Und so ein bisschen ist der Gedanke natürlich, dass man das irgendwie als Tool nutzt, um irgendwie gemeinsam über Texte zu diskutieren, für Lehrer, für Schüler, um einfach da eine Grundlage zu haben, wie man sozusagen den gemeinsamen das Web liest. Und ja, für mich einfach aktuell einfach ein Tool, was ich nutze, um Dinge vorzubereiten, das einfach immer präsent zu haben. Wenn ich dann auf die Seiten zurückkomme, sind einfach die Annotationen noch da und ich die Sachen nicht irgendwo anders exportieren muss.
Cool, cool. Danke sehr. Ich mache mal weiter. Ich muss einen Pick of the Day, den ich schon mal hatte, auffrischen und nochmal machen, weil es mir immer wieder vorkommt. Also ich meine, die hören auch nicht alle den Podcast, aber Einkaufslisten-Apps.
Gibt es eine neue?
Nein, ich habe Bring schon oft empfohlen. Ich empfehle Bring nochmal. Ich glaube, getbring.com oder so ist die E-Mail-Adresse. Weil es gibt so viele auch, wir suchen ja immer nach neuen Entwicklerinnen und Entwicklern, die unser Team noch größer machen können. Und sehr oft ist da drin, dass Leute parallel irgendwie mal eine Einkaufslisten-App irgendwie selbst programmieren und immer sagen, ah, oh, das gab's nicht und das ist nicht ansortiert, so wie es bei mir im Supermarkt ist. Und Bring macht das so schön mit so einer einfachen Oberfläche, so easy, das einzumachen mit kleinen Symbolen. Es ist sortiert nach Kategorien, sodass man durch den Supermarkt laufen kann. Ja, also von daher nochmal der große Shoutout to Bring als Einkaufslisten-App. Ja, synchronisiert mit anderen Familienmitgliedern. Alexa und sowas kann das auch. Das heißt, man kann auch.
Und auch die Synchronisationsoption ist kostenlos, oder?
Ja.
Wie finanzieren die sich?
Habe ich mich am Anfang auch immer gefragt, weil sie so total lange Zeit man gar nichts gesehen hat, dass es irgendwie man denkt, okay, wie finanzieren sie sich jetzt? Sie haben dann irgendwann angefangen, auch finde ich super smart, einfach Produktempfehlungen gesponsert zu machen. Das heißt, in der Liste ist dann einfach beispielsweise, hey, hast du nicht Lust auf Chips? Und dann ist halt nicht nur irgendwie ein Chips-Symbol, sondern halt, weiß ich nicht, Funny Fresh oder was auch. Also irgendeine eine spezifische Marke, die dann da hervorgehoben ist. Aber das ist super, also mich stört es überhaupt nicht an der Stelle, dass irgendwie da zu sehen, von daher. Ja. Yes. Fabi.
Dann, ich habe noch eins, und zwar kleines Productivity-Tool, hatten wir schon Meetingbar?
Nee.
Finde ich einer der Productivity-Tools, auch wenn ich sagen muss, dass es gerade bei mir ist irgendwie nicht mehr perfekt mit meinem Kalender synchronisiert, ist es trotzdem das, was Homeoffice, Remote Work hat es auf jeden Fall um einiges vereinfacht. Das ist ein kleines Tool, was in deiner Bar oben, also macOS-Tool, was in deiner Toolbar oben lebt und weiß, was deine nächsten Termine sind und du mit einem Shortcut direkt in das Meeting springen kannst, also in den Videocall dieses Meetings, also muss einfach nur Option Command M bei mir drücken und ich springe direkt ins nächste Meeting, kann mit einem Shortcut ein Meeting kreieren und das finde ich einfach super geil, dass ich einfach weiß, okay, da oben steht, das nächste Meeting ist in 34 Minuten, sag dir kurz vorher Bescheid und dann kannst du mit einem Shortcut da reinspringen. Ich hatte ja, glaube ich, mal das Google Calendar Extension für Slack, die ja auch schon das ein bisschen einfacher für mich gemacht hat, aber so, dass ich einfach nur weiß, ach, jetzt Meeting, schnell Shortcut drücken und ich lande direkt im richtigen. Super, super geil. Also das fand ich so hilfreich. Auch wenn ich nutze, ihr es auch?
Ich werde es, glaube ich, in Zukunft nutzen. Also zumindest mal ausprobieren. Klingt auf jeden Fall cool.
Ja, ich habe es. Ich benutze es nicht immer regelmäßig, aber ja, immer mal wieder.
Und funktioniert bei dir gerade die Synchronisation mit dem Kalender? Irgendwie hat er einen alten Stand von meinem Kalender. Ich weiß noch nicht, warum. Ich muss es nochmal irgendwie fixen. Das ist nämlich super nervig.
Hat alles drin von heute.
Okay, dann muss ich da wohl nochmal selbst dran.
Fantastisch.
Okay, aber sonst, wenn es funktioniert, fantastisches Tool.
Sehr schön. Dann vielen Dank. Wir hören uns am Mittwoch bei der nächsten News-Folge wieder. Eine schöne Woche. Bis dahin.
Ciao.
Macht's gut, ihr beiden. Tschüss.
Tschüssi.